Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes, unseres Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Moin, liebe Gemeinde. Sie dürfen den Mund-Nasen-Schutz abnehmen, wenn Sie das mögen. Mittlerweile hat man sich so daran gewöhnt, das fühlt sich irgendwie schon fast falsch an, wenn man ihn abnimmt. Aber es ist jetzt wieder erlaubt und auch das gemeinsame Singen ist erlaubt. Aber jeder so, wie er mag und denkt. Der Wochenspruch: Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Es geht ja schnell mal was verloren, meistens ein Schlüssel, der sich dann aber meistens dann doch irgendwie wieder einfindet. In diesen Tagen ein Spiel geht verloren. Als ich das vorbereitet habe, da waren wir noch vor dem Portugal-Spiel. Und als es dann hieß, jetzt für die Fußballkenner, oha, genau die gleiche Aufstellung wieder, macht das wohl gut gehen. Aber dann ging das Spiel eben in diesem Fall nicht verloren. Und ja, jetzt muss man gucken, wie es dann da weitergeht. Manchmal werden Menschen verloren gegeben. Da sagt man, da lohnt sich kein Einsatz, da brauchst du dich nicht drum zu kümmern, die sind selber schuld. Aber Jesus sagt, ich suche und ich gebe keinen verloren. Ich glaube, das ist die Würde eines jeden Menschen. Keiner wird von Gott aufgegeben. Jeder zählt. Und wenn das bei Gott so ist, dass bei ihm jeder zählt, wenn das die Würde des Menschen begründet, dann sollte das auch unser Miteinander prägen. Jeder ist wertvoll. Keiner abgeschrieben, keiner verloren. Jeder zählt. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir wollen Worte aus Psalm 103 im Wechsel miteinander sprechen. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen.
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihm in Ehrfurcht begegnen.
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihm in Ehrfurcht begegnen.
Und lobet den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele.
Gemeinsam, er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
beten. Himmlischer Vater, du bist der Gott, der uns ansieht und uns so Ansehen und Würde gibt. Du bist in deinem Sohn zu uns gekommen, damit deine Liebe ein Gesicht bekommt. Wir danken dir für deine Nähe und Gegenwart. Lass uns Energie gewinnen aus deiner Liebe, damit wir uns auf den Weg machen zu denen, die Hilfe brauchen. Lass uns erfahren, dass wir dir wertvoll sind. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, der durch den Heiligen Geist unter uns am Wirken ist. Amen.
Ich lese aus dem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 1, die Verse 12 bis 17. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir die nötige Kraft gegeben hat. Denn er hat mir sein Vertrauen geschenkt und mich in seinen Dienst genommen. Dabei war ich früher ein Gotteslästerer, habe ihn verfolgt und mich voll Überheblichkeit gegen ihn gestellt. Aber er hat mir sein Erbarmen geschenkt. Denn ungläubig, wie ich war, wusste ich nicht, was ich tat. Ja, unser Herr schenkte uns Gnade über alle Maßen. Und mit ihr Glaube und Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwachsen. Das folgende Wort ist zuverlässig und verdient vorbehaltlose Annahme. Christus Jesus ist in diese Welt gekommen, um die Schuldbeladenen zu retten. Und ich selbst bin der Erste unter ihnen. Aber gerade deshalb hat er mir sein Erbarmen geschenkt. Denn Christus Jesus wollte an mir als Erstem beispielhaft seine ganze Geduld zeigen. Sie gilt allen, die künftig zum Glauben an ihn kommen und dadurch das ewige Leben empfangen. Dem ewigen König, dem unvergänglichen, unsichtbaren und einzigen Gott gebührt die Ehre. Er regiert in Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Halleluja.
Wir haben so lange nicht mehr gesungen, da muss man erst wieder so ein bisschen reinfinden. Ich meinte nicht dich, Tomke, ich meinte mich und keinen anderen hier. Ja, wir wollen miteinander unseren Glauben bekennen. Wir sprechen dazu die bekannten Worte und anschließend, wenn wir uns setzen, dann wollen wir das Glaubensbekenntnis auch noch einmal singen. Wir bekennen miteinander.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Wir hören Gottes Wort aus dem 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und Sündern. Sie wollten ihn alle hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Jesus nimmt die Sünder an, er isst sogar mit ihnen. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis: Wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Wenn er es findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen: Freut euch mit mir, ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Ich sage euch, so wird man sich auch im Himmel mehr freuen über einen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die keine Umkehr brauchen. Oder wenn eine Frau 10 Drachmen hat und eine davon verliert, zündet sie dann nicht eine Lampe an, fegt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie die Drachme findet? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt: Freut euch mit mir, denn ich habe die verlorene Drachme wiedergefunden. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Herr, wir bitten dich, segne du dein Wort an uns. Segne Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Jesus ein Gleichnis erzählt, dann geht er ganz häufig von Alltagssituationen aus, wie sie vor 2000 Jahren waren. Manches davon passt aber durchaus in unsere Zeit. Und wenn man so ein Gleichnis von Jesus hört, dann gibt es immer einen überraschenden Wendepunkt. Es wird etwas erzählt, da sagen alle Zuhörer: Ja, das kenne ich, das habe ich auch schon so erlebt. Und dann ist manchmal so eine Übertreibung oder so eine Veränderung, dass man sagt: Nee, so habe ich es eigentlich nicht erlebt. Und das ist der Punkt, wo man so ins Nachdenken kommen soll. Ich weiß nicht, wie Ihnen das gerade beim Hören gegangen ist, wo Sie gesagt haben: Das kenne ich, wo Sie gesagt haben: Da habe ich aber eine andere Erfahrung. Ich erzähle Ihnen das einfach mal, wie mir das mit dieser Alltagsgeschichte ergangen ist. Jesus sagt: Wenn jemand von euch 100 Schafe hat und eins davon sich verirrt, lässt er dann nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Ich komme ja vom Bauernhof. Das konnte schon mal vorkommen, dass Tiere verloren gehen. Verloren gehen ist vielleicht fast ein bisschen übertrieben, denn manchmal war es dann so, wenn die Kühe sich auf den Weg machen, dann nicht eine Kuh, sondern dann gleich alle miteinander. Und dann konnte man sehr gut auch sehen, wo ist der Weg, nicht nur an einem vertrampelten Gras, sondern es gab auch andere Spuren, dass man schnell wusste, wo haben die sich dann hinbegeben. Das war meistens dann gar nicht so schwer und es ging dann einfach darum, man musste es eben gut organisieren, dass man dann die Tiere wieder nach Hause gebracht hat. In manchen Fällen war es aber vielleicht auch so, dass ein Kalb sich irgendwie auf den Weg gemacht hat und man nun dann alles stehen und liegen ließ und wusste, jetzt müssen wir das Kalb suchen, denn wenn es vielleicht in einen Graben fällt, ertrinkt es da vielleicht. Und dann konnte es schon sein, dass man nicht nur selber als Familie losging, sondern auch noch die Nachbarschaft eingeschaltet hat und dann gemeinsam losging, um dann das Tier zu finden. Und was ich gar nicht erlebt habe, aber was manchmal in der Zeitung zu lesen ist, dass so eine Aktion dann nicht nur erfordert, dass man das Tier findet, sondern dass man dann auch noch Gerät einsetzen muss, um dann vielleicht eine Kuh, die in so eine Kuhle gefallen ist oder in so einem Graben dann ist, damit man sie dann wieder rausbefördern kann.
Da werden dann schon größere Kräfte dann benötigt. Vielleicht ja sogar die Feuerwehr. Haben die auch schon Tiere gerettet, außer Katzen?
Ja, haben die schon.
Ja, also ich erzähle hier etwas, was stimmt. Genau, auch das gibt es, dass man dann mit der Feuerwehr vielleicht anrückt und sagt, wir können es selber gar nicht bewerkstelligen. So gut kann ich mich eigentlich schon erstmal in dem einfinden, was Jesus sagt, wenn etwas verloren geht, ein Tier, dann macht man sich auf die Suche, bis man es findet. Moin Konstantin. So. Ich glaube, Konstantin, der wird auch mal Pastor, oder? Bist du auch Pastor? Hm. Nein? Ach so. Naja, wir machen ja gerade Nachwuchswerbung, kann man ja nicht früh genug mit anfangen. Konstantin, gehst du wieder zu deiner Mama?
Nein.
Dann geh zu Hermann. Ich kann das nicht. Dein Papa, der kann beides. Der kann dich auf dem Arm haben und predigen. Aber ich kann nur eins. Wenn du da bist, kann ich mich nur auf dich konzentrieren.
Autos fahren da.
Da fahren Autos. Dann geh du noch mal irgendwo hin.
Und guck mal, wo die Autos sind.
Ja, da bestaune ich. Superintendent Kerstin, der macht das auf dem Arm und dann erzählt er weiter. Ich kann das nicht. So, Sie behalten Konstantin im Auge. Dass da kein. Ja, genau. Ach, guck mal da hinten Autos. Geh doch mal, kannst auch hochklettern. Irgendjemand wird sich schon um dich kümmern. Also, Jesus erzählt von der Suche, dass gesucht wird, dass gefunden wird. Und dann endet das Gleichnis oder das erste Gleichnis damit, dass er sagt: Wenn der Hirte sein Schaf findet, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Auch das habe ich nachgelesen. Warum man das Schaf dann so auf den Schultern trägt. Und da gibt es vielleicht noch das eine oder andere Bild, das Sie vielleicht kennen oder vor Augen haben, wie der gute Hirte so ein Schaf auf die Schulter nimmt. Denn wenn ein Schaf länger gesucht wurde, dann war es vielleicht, jetzt kommt auch noch Steffi dazu, von kommen immer mehr. Wenn man so ein Schaf dann auf die Schultern nahm, ja, dann nahm er es auf die Schultern, weil das Schaf einfach erschöpft war. Es konnte vielleicht gar nicht mehr laufen, war so entkräftet. Und dieses Bild, das kennt man vielleicht noch so aus der Elterngeneration oder vielleicht hat man selber eins oder hat so eins gesehen. Der gute Hirte, der nun das erschöpfte Schaf auf seinen Schultern nach Hause trägt, weil dem Schaf dann die Kraft auch dafür dann fehlt. Dort angekommen, ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen: Freut euch mit mir. Ich habe mein verlorenes Schaf wiedergefunden. Und ich habe gedacht, nee, so war das bei uns zu Hause nicht. Wenn so ein Tier wiedergefunden war, wenn alle irgendwie mitbeteiligt waren, das zu suchen, dann gab es erstmal eine Tasse Tee. Und irgendjemand hatte vielleicht auch Grindstut besorgt und wurde aufgeschmiert, man hat was gegessen. Aber dann ging es natürlich wieder auch an die Arbeit. Wäre jetzt keiner auf die Idee gekommen zu sagen, wir rufen jetzt bei den Nachbarn an, wenn die gar nicht mitgesucht haben. Freut euch, dass das Tier wieder da ist, sondern Tee trinken, Grindstut essen und dann wieder an die Arbeit. Die machte sich dann ja auch nicht von selbst. Also schon interessant, wie sehr Jesus das in diesem ersten Gleichnis betont und sagt, ja, da wird erstmal freudig allen davon erzählt, das wird erstmal weitergegeben. Bei dem zweiten Gleichnis ist das ganz ähnlich. Da ist eine Frau, die verliert eine Drachme. Das ist so mit dem Umrechnen und zu sagen, was ist das heute, das ist immer nicht so ganz einfach. Eine Drachme, das könnte in etwa so ein Tageslohn sein. Sie hat nun 10 Drachmen, da haben manche Ausleger gesagt, dann hat die Frau vielleicht nicht ganz viel, die ist vielleicht ganz arm. Allerdings ist sie ja in einem Haus, also sie ist auch nicht, dass sie einfach auf der Straße sitzt. Und dann muss sie eine Lampe anzünden, damit sie ihre Münze suchen kann. Das war bei den Häusern häufiger damals so, dass da gar keine Fenster drin waren, hat ja auch keine Glasscheiben, sondern ein Haus musste einfach bedeuten, da habe ich Schutz vor Wind und Regen. Und das hieß dann aber auch, wenn ich im Haus etwas suchen wollte, dann musste ich die Tür ganz aufmachen, dann fiel ein bisschen Licht herein und dann musste ich sehen mit einer Lampe, dass ich dann anfange da zu suchen, auf einem festgetretenen Boden und da eine Münze, wenn die irgendwo hinrollt, dass das tatsächlich auch etwas aufwendiger ist. Das kann ich mir auch vorstellen, aber die Frau sucht natürlich so lange, bis sie ihre Drachme wiedergefunden hat. Ich habe gestern mein Handy gesucht. Ich weiß nicht, wie häufig ich am Tag mein Handy oder irgendwelche Schlüssel irgendwie suche. Als ich es gefunden habe, wusste ich auch, dass ich es da hingelegt hatte. Ich hatte es diesmal an eine andere Stelle hingelegt, wo ich es aufgeladen habe. Da liegt es sonst nicht. Gesucht, gesucht, gesucht. Und als ich es gefunden habe, war ich erleichtert, dass es da war und nicht irgendwo verschollen und verschwunden. Aber am meisten habe ich mich geärgert, weil ich so lange danach gesucht habe. Da war jetzt die Erleichterung so ein bisschen und der Ärger irgendwie so groß, dass man sagt, ach Mensch, ich habe doch jetzt eigentlich was Besseres zu tun, als dieses blöde Handy zu suchen und muss los. Also die Begeisterung über das Finden, die war eher eingeschränkt. Aber Jesus erzählt bei der Frau im Gleichnis, und wenn sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundin und Nachbarin zusammen und sagt, freut euch mit mir. Denn ich habe die verlorene Drachme wiedergefunden. Habe ich auch gedacht, das deckt sich eigentlich nicht so mit meiner Erfahrung, wenn ich etwas Kleineres wiederfinde, erleichtert, dass ich nicht mehr suchen muss, dass es noch da ist, aber Freude und dass ich erstmal Hans und Gisela, meine Nachbarn, anklingel und sage, ich hab mein Handy wiedergefunden, habe ich gestern nicht gemacht. Gleichnis vom Schaf und von der Münze. Erzählungen sind ganz einfach. Es geht etwas verloren, es wird gesucht, bis es gefunden ist. Und Jesus betont ganz besonders, mal dir doch aus, wie groß die Freude ist, wenn das Verlorene wieder da ist. Da freut man sich doch so sehr, das kann man gar nicht für sich behalten. Die Gleichnisse von Jesus, sie sind oft so, dass der Zuhörer sich selber seinen Reim darauf machen soll. Dass er selber auf die Spur kommen soll und sich fragen soll, was soll denn damit gesagt sein? Und wenn man jetzt diese Gleichnisse so hört, was könnte man daraus denn mitnehmen? Was ist denn das, was jetzt einem vielleicht da so aufgehen und mitgehen könnte? Vielleicht könnte man, wenn man so ein Gleichnis hört, sich fragen, was habe ich verloren in meinem Leben? Und wo muss ich mich nun neu auf die Suche machen? Vielleicht kann man sich auch fragen, worüber kann ich mich freuen? Oder was suche ich eigentlich in meinem Leben? Ich bin irgendwie unterwegs, aber was ist das denn eigentlich, was ich für mein Leben brauche? Und was setzt sich eigentlich ein für meine Lebenssuche? Was ist es mir wert? Oder bedauere ich eher, dass ich es noch nicht gefunden habe und komme doch nicht so richtig aus dem Quark? Häufig stehen diese Gleichnisse von Jesus für sich selber. Und der Zuhörer soll sehen, soll sich selber einen Reim darauf machen. Aber hier gibt er eine Deutung. Auf der einen Seite sagt er, da sind Menschen, die suchen das, was sie verloren haben. Und auf der anderen Seite sucht Gott, was er verloren hat. Und das sind wir Menschen. Wir haben den Wochenspruch eingangs gehört, der Menschensohn, damit ist Jesus gemeint, ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen. Man könnte auch übersetzen, um zu retten, was verloren ist. Menschen suchen. Gott auch. Das ist ja dieser rote Faden, der die Bibel durchzieht. Das große Staunen. Da ist so ein großer Gott, aber er nimmt mich als Einzelnen wahr. Ich als Einzelner werde von Gott gesehen und anerkannt. Dieses ganze Gleichnis, das ist ja eingebettet in ein Streitgespräch mit den Pharisäern. Und wenn man die Bibel liest, dann sagt man heute wohl auch so ein bisschen zurecht, die Pharisäer kommen immer ein bisschen schlecht weg. Immer zanken sie sich mit Jesus und Jesus hat immer recht und die Pharisäer sind irgendwie so ein bisschen neben der Spur. Das trifft das vielleicht gar nicht so ganz, denn die Pharisäer waren auch Menschen, denen das ganz wichtig war, nach Gott zu fragen, mit Gott zu leben. Und manchmal haben sich Pharisäer und Jesus vielleicht deswegen so sehr behagt, weil sie in manchen Dingen sich ganz einig waren, aber dann die Unterschiede umso deutlicher zutage traten. Jesus und die Pharisäer hatten bei dem, wo es in diesem Gleichnis darum geht, durchaus übereinstimmende Positionen. Die Pharisäer, die kommen nämlich zu Jesus und sagen, du bist immer in der Nähe von Sündern zu finden. Du bist gut Freund mit ihnen. Ja, du isst sogar mit ihnen. Wenn wir heute jemanden zum Essen einladen, dann suchen wir uns ja auch Leute aus, die wir gerne bei uns haben. Im Orient hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung, wo ich da zu Gast sein darf. Da gehöre ich in dem Moment praktisch zur Familie. Und da gehöre ich dann ganz dazu. Die Pharisäer sagen, Jesus, hast du sie noch alle mit diesen Sündern? Umgibst du dich und du isst sogar mit denen? Das ist jetzt ganz interessant, wie Jesus darauf reagiert. Wir sind ja heute so in dem Gendern, dass das wichtig ist. Müsste man nicht sagen Sünderin? Und sie müssten das Sternchen dazwischen irgendwie hören. Und hätte sich Jesus nicht an der Stelle aufregen müssen und schon sagen müssen, Moment mal, ihr Pharisäer, wie kommt ihr denn einfach dazu, diese Menschen als Sünder zu bezeichnen? Ihr gendert nicht richtig, so geht's doch nicht, ihr könnt doch nicht Menschen da so hinstellen. Aber interessanterweise sagt Jesus nicht, ihr vergreift euch im Ton, ihr könnt doch nicht einfach behaupten, dass sie Sünder sind. In dem Punkt ist Jesus sich mit den Pharisäern einig. Menschen, und gerade auch mit denen, mit denen er sich umgibt, das sind Sünder. Wo Jesus aber sofort mit den Pharisäern aneinander gerät, ist, dass die Pharisäer dann diese Menschen abschreiben und dass die Pharisäer sich überheben und sich selber nicht in Frage stellen, wie es mit ihnen selber aussieht. Du bist ein Sünder. Das ist im Mund der Pharisäer ein Urteil. Du bist verloren. Dir ist nicht zu helfen. Am besten ist, wir machen einen ganz großen Bogen um dich und zeigen auch noch mit dem Finger auf dich, dass alle wissen, Abstand halten. Du bist ein Sünder, das sagt Jesus auch. Und das Interessante ist, er geht nicht zu den Sündern, das ist mir in diesem Text aufgefallen, und sagt zu ihnen, ihr seid Sünder, sondern Jesus redet so und die so angesprochen werden, die sammeln sich um ihn. Das schreckt sie also nicht ab. Sie fühlen sich von Jesus angezogen, obwohl er zu ihnen sagt, du bist verloren. Aber sie spüren, dass das eben nicht ein Urteil und das letzte Wort ist. Sie spüren, so wie der Hirte sein Schaf und die Frau ihre Münze suchen, bis sie sie gefunden haben, so ist Gott auch auf der Suche. Menschen spüren bei Jesus, wir sind eben nicht abgeschrieben. Das Wort Sünde und Sünder hat eine lange Geschichte. Für uns ist das schlichtweg ein negatives Wort. Wir nehmen es vielleicht in den Mund, wenn jemand ein ganz großes Verbrechen begangen hat und sagen, wie kann jemand so eine Sünde an der Menschheit begehen? Aber bei Jesus ist das erstmal nur eine Beschreibung. Ein Schaf ist verloren gegangen. Das sagt ja nichts über die Bedeutung des Schafes aus, sondern das heißt, es ist nicht an dem Ort, wo es eigentlich gut aufgehoben wäre. Bei Jesus ist das positiv. Du bist ein Sünder. Du bist vielleicht noch nicht da, wo du hingehörst, aber keine Sorge. Wenn du auf einen anderen Weg kommen möchtest, ich bin auf der Suche nach dir. Ich unterstütze dich. Gut zu wissen, dass Gott auf der Suche nach mir ist. Jesus nimmt die Sünder an, er isst sogar mit ihnen. Ich habe das heute einmal sehr stark ausgelegt auf die Beziehung zu Gott. Im Gleichnis danach vom verlorenen Sohn, da wird Jesus das ganz plastisch ausmalen. Gott empfängt uns mit offenen Armen, da muss ich nicht mit einem Büßergewand erscheinen, sondern Gott sagt, lass uns miteinander den Weg wieder aufnehmen. Aber wenn wir es so auslegen, dass Gott derjenige ist, der mich vorbehaltlos annimmt, dann heißt das doch gleichzeitig, dass wir mit allen anderen Menschen auch so umgehen sollen und müssen. Im Bild gesprochen der Herde, wenn ich eins dieser Schafe bin, das sich auch mal verirrt, dann gilt das für alle anderen Schafe auch. Und trotzdem sind wir eine Herde. Darum, lasst uns Gott vertrauen und gleichzeitig unseren Nächsten in den Blick nehmen. Lasst uns aufeinander Acht haben, damit keiner verloren geht. Amen. Verloren sein, das ist vielleicht auch manchmal, ja, wie man das beschreiben kann, wenn man einen Menschen verloren hat, dass man sich selber verloren fühlt und fragt, wo ist denn jetzt mein Platz, wo bin ich denn jetzt geborgen? Wir haben in den vergangenen Wochen Abschied nehmen müssen von Menschen unserer Kirchengemeinde. Wir wollen an sie gedenken und ich möchte Sie bitten, zu diesem Gedenken aufzustehen. Am 1. Juni verstarb im Alter von 82 Jahren Herr Erich Theo Denekas. Die Beerdigung war Montag, dem 7. Juni, auf dem Friedhof Hahn-Tange. Am Mittwoch, den 2. Juni, verstarb im Alter von 87 Jahren Frau Lia Johanna Haag, geborene Frey. Die Beerdigung war gestern auf dem Friedhof 1. Südwieke. Und am Montag, den 7. Juni, verstarb im Alter von 76 Jahren Herr Theo Karl Seemann. Die Beerdigung war Freitag auf dem Friedhof 1. Südwieke. Wir wollen stille werden und beten. Herr unser Gott, das, was wir heute gehört haben, gilt für unser Leben und für unser Sterben. Du bist gekommen, uns zu suchen und selig zu machen, zu retten. So bitten wir dich darum, lass uns dich erfahren, in aller Trauer, in all dem Schweren. Lass uns das erfahren, dass du uns findest, dass du uns aufrichtest, dass du uns stärkst. Lass uns erfahren, dass wir zusammengehören und gemeinsam füreinander da sein können. Und lass uns das glauben können, dass du der gute Hirte bist, der uns hier sucht und findet, und dass das auch in Ewigkeit gilt. Schenke uns den Glauben an deine Liebe und deine Macht, die den Tod überwindet. Herr, bleibe du bei uns. Amen. Sie können sich wieder setzen. Am Freitag hatten wir eine Schulklasse hier und die staunten dann, als sie die große Orgel da hinten sahen. Und ein Kind, das war ja so ein Gewusel, und ein Kind sagte immer zu mir, da ist eine kleine Orgel, da ist eine kleine Orgel. Und ich habe gedacht, was will der denn von mir? Bis ich heute Morgen gemerkt habe, wahrscheinlich hat er hier vorne das E-Piano gemeint. Einen herzlichen Dank an Tomke Bohlmann für ihren Einsatz heute, für Alwin van Allen, der heute den Küsterdienst übernommen hat, und natürlich für unsere Kirchenvorsteherinnen und KirchenvorsteherInnen. Jetzt machen wir mal richtig. Genau, danke an Bianca und Helmut. Nur so kann Gemeinde auch sein, dass viele mit unterschiedlichen Gaben ihre Zeit und ihre Gaben einbringen. Und ihre Gaben einbringen, das tun wir auch mit der Kollekte. Alle Beerdigungskollekten sind hier noch nicht aufgezählt, das war ja nun auch gerade erst am Wochenende. Aber ich habe hier stehen die Ausgangskollekte vom letzten Sonntag für den Kreisjugenddienst 48,20 Euro, für die Diakoniekasse 52,48 Euro, anlässlich einer Jubelhochzeit für die Diakoniekasse 100 Euro. Danke für alle Gaben, in welcher Form auch immer, in Form von Mitarbeit, von Gebet, von Geld. Nur wenn wir miteinander teilen und geben, dann können wir auch als Kirchengemeinde hier vor Ort auch leben. Die Kollekte, die wir heute sammeln wollen, ich sage immer nah und fern. Nah, die erste Möglichkeit, hier etwas zu geben, das bleibt dann auch in der Nähe. Diakoniekasse für Menschen hier bei uns direkt, die Hilfe brauchen. Und fern, das ist dann der Ausgang, so wie die Pharisäer damals, die Sünder und Zöllner irgendwie begutachtet haben und gesagt haben, die gehören dazu oder die gehören nicht zu uns. So geschieht das bei uns heute in unserer Gesellschaft ja auch, besonders auch im Blick auf Flüchtlinge, dass wir sagen, was wollen die hier? Sollen die doch bleiben, wo sie sind? Erstaunlicherweise ändert sich das sofort, wenn man einen Flüchtling kennenlernt. In dem Moment, wo ich einen Menschen kennenlerne, ist nicht mehr das Gefühl, warum ist er hier, sondern ist es sofort die Neugierde geweckt, wer ist das und was bringt er für eine Geschichte mit? Und bei der Kollekte am Ausgang im Turm geht es darum, dass die Migrationsarbeit in unserer Landeskirche gefördert wird, dass Menschen sich eben einfach begegnen und feststellen können, ich nehme das nochmal so auf, dass wir alle aus dem gleichen Stall kommen und dann alle den gleichen Schafsgeruch haben und nicht da irgendwie unterteilen müssen. Der Haushaltsplan liegt aus. Nächste Woche können Sie ihn einsehen. Wir haben ihn im KV beraten und beschlossen. Das ist ein ganz schönes Werk von 60 bis 70 Seiten. Da stehen aber alle Zahlen drin. Und Sie können die Erste oder der Erste sein, der eine Geschichte der Hoffnungskirche, jetzt sage ich es mal ganz dramatisch, den als Ersten einsehen. Denn er liegt immer aus, aber es hat noch nie einer geguckt. Also die Zahlen, wo wir Geld herbekommen und wie dieses Geld verwendet wird, das wird regelmäßig oder jährlich auch offengelegt. Und wenn Sie jemanden finden und sagen, Mensch, was macht die Kirche mit ihrem Geld? Da kann man vielleicht sagen, was die Kirche insgesamt mit ihrem Geld macht, das weiß ich nicht. Aber wenn du wissen willst, wie es in der Hoffnungskirche ist, das ist einsehbar, die nächste Woche offiziell. Und wenn Sie das verpassen und jemand sagt, ich will es jetzt aber wissen, auch dann werden wir Ihnen den Einblick da gewähren. Das ist uns wichtig, dass die Gelder, die wir verwenden, dass wir das auch einfach offenlegen und zeigen können, dafür ist das gedacht. Am nächsten Sonntag wollen wir wieder miteinander Gottesdienst feiern, dann wieder mit unserem Superintendenten Thomas Kersten. Nach dem Segen wollen wir uns noch einmal wieder hinsetzen, hören dann das Nachspiel und dann werden Sie heraus begleitet, nicht weil Sie gehen müssen, aber damit wir das mit den Abständen dann auch gut beim Rausgehen dann auch wieder einhalten können. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Wenn ich bei der Fürbitte sage, wir bitten gemeinsam, dann können Sie einstimmen mit Herr, erhöre uns. So lassen Sie uns zu Gebet und Segen aufstehen. Du großzügiger Gott, wir danken dir. Aus deinen Händen empfangen wir alles. Wir bitten dich für die, die dem morgigen Tag mit Sorge entgegensehen, die nicht wissen, was sie morgen essen werden, die keinen Platz für die Nacht haben, die um ihr Leben und das ihrer Kinder fürchten, die nur noch hoffen können. Wir bitten gemeinsam, Herr, erhöre uns. Du geduldiger Gott, wir danken dir. Du willst, dass alle deine Güte erkennen. Wir bitten dich für die, die Verantwortung für das Ergehen anderer tragen, die über die Zukunft von Staaten und Völkern entscheiden, die das Meinen und Denken anderer beeinflussen, die über andere richten und deren Wort Gewicht haben. Wir bitten gemeinsam, Herr, erhöre uns. Du gnädiger Gott, wir danken dir, du vergibst, wo wir scheitern. Wir bitten dich für die, die andere hassen, die Kriege führen, die am Elend anderer verdienen, die die Armen verachten. Für uns, die wir doch so gern mehr täten. Wir bitten gemeinsam, Herr, erhöre uns. Du barmherziger Gott, wir danken dir. Du öffnest deine Arme und bist für uns da. Wir bitten dich für die Kranken und alle, die sie pflegen, für die Sterbenden und alle, die sie begleiten, für die Trauernden und alle, die sie trösten, für alle, die sich nach Frieden und Glück sehnen. Wir bitten gemeinsam, Herr, erhöre uns. Du heiliger Gott, wir danken dir. Du suchst uns. Du begleitest deine Kirche. Wir bitten dich für deine weltweite Kirche, für die, die dich hören und aufbrechen. Wir bitten dich für unsere verfolgten und flüchtenden christlichen Geschwistern, für unsere Kinder, für unsere Gemeinde und alle, die uns anvertraut sind. Wir bitten gemeinsam, Herr, erhöre uns. In der Stille wollen wir dir die Menschen und Anliegen nennen, die wir selber besonders auf dem Herzen tragen. Und Herr, ich möchte dir die Namen von Wilma und Thomas sagen. Bitte sei du mit ihnen. Und gemeinsam lasst uns beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so empfangt den Segen des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Herr, lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.